Es ist ein gutes Jahr her, wo das erste Mal bei euch sein durfte. Und ich freue mich oder habe mich gefreut auf diesen Sabbat. Es gibt schon viele, die ich kenne, zumindest von Seen, auch die mal unsere Gemeinde besucht haben, wo ich herkomme. Und ich freue mich, diesen Sabbat mit euch zu erleben. Ich war heute früh schon rechtzeitig hier und habe den Friedhof besucht. Habt ihr den Friedhof schon mal bewusst gesehen? Wart ihr schon mal auf diesem Friedhof? Er hat mich sehr inspiriert, dieser Friedhof. Nicht nur, weil ich meinen Namen gefunden habe, der schon irgendwo liegt, aber es hat mich so inspiriert. Leben und Tod liegt so eng beieinander. Eine Gemeinde Gottes neben dem Friedhof. Welche Botschaft haben wir, den Menschen zu geben? Haben wir Hoffnung, die wir geben können, und Trost für Leidende, für Trauernde? Hat mich sehr bewegt. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, dass der Herr mir hilft, heute durchzuhalten, aber er wird es richten. Es gibt Erlebnisse, die ich in der Vergangenheit hatte, die mich auch ziemlich bewegt haben. Von einem Erlebnis möchte ich euch heute berichten. Sabbat, 4. Juli 2014. Das ist noch nicht lang her. Klausurtagung von dem Süddeutschen und Norddeutschen Verbandsausschusses. 44 Anwesende. Der 45. war ich. Der Gottesdienst verläuft anders wie gewohnt. Und auch die Predigt verläuft anders wie gewohnt. Und es gibt ein aktives Element. Und da kam die Frage, an was musst du denken, wenn du an deine Gemeinde denkst? Und Brüder und Schwestern sind nach vorn gekommen und haben ihre Erfahrung bzw. ihre Gedanken geäußert. Ein Bruder kommt und sagt, wenn ich an meine Gemeinde denke, muss ich an ein großes Krankenhaus denken. Betretende Stille. Einbildung oder Realität? Menschen kommen in die Gemeinde, um gesund zu werden und geheilt zu werden. Welche Aufgabe hat die Gemeinde Gottes hier und jetzt? Welche Aufgabe hat die Gemeinde Bamberg? Das ist eine große Frage, können wir lange drüber sprechen. Eine der Aufgaben ist, Evangelium zu verkündigen. Sind wir bereit, die wir auf dem Weg der Besserung sind, die wir den wahren Arzt und Heiland kennengelernt haben, Menschen, die draußen vor der Türe stehen, die Hilfe suchen, anzunehmen, ihnen Anteilnahme, Zeit und Liebe und Dienst zu geben? Oder verstecken wir uns hinter der Wahrheit, die in Klarheit verkündigt wird? Menschen schreien um Hilfe. Wie ein 15-jähriges Mädchen, die ihre Geschichte im Internet in einen Videoclip darbringt. Sie hält viele Zettel in die Linse und sie schreibt: Ich habe mich dazu entschieden, euch meine niemals enden wollende Geschichte zu erzählen. Ich wurde als hübsch und wunderschön, perfekt und so weiter bezeichnet. Man wollte, dass ich etwas mehr zeige. Ich tat es. Sie hebt ihren Pullover hoch und macht ein Foto von sich. Ein Jahr später bekam sie eine Nachricht auf Facebook. Von allen meinen damaligen Freunden, keine Ahnung, wie sie mich gefunden hatten. Er schrieb, dass wenn ich ihm keine Show mache, er Bilder von meinem nackten Oberkörper auf Facebook veröffentlicht. Er kannte meine Adresse, Schule, Bekannte, Freunde, Familienglieder. Weihnachtsferien. Es klopft an der Tür gegen 4 Uhr morgens. Es war die Polizei. Man hatte meine Bilder überall hin verschickt und das hat mich krank gemacht. Ich bekam Angst, starke Depressionen und Panikattacken. Dann bin ich wieder umgezogen und bin in den Drogen- und Alkoholkonsum gerutscht. Meine Angst wurde schlimmer. Ich konnte nicht mehr rausgehen. Ein Jahr vergingen und der Typ kam zurück mit einer neuen Freundesliste und von meiner Schule. Diesmal machte er eine Facebook-Seite mit meinem nackten Oberkörper zu seinem Profilbild. Ich weinte jede Nacht und verlor alle meine Freunde und jeden Respekt, den die Leute für mich hatten, schon wieder. Niemand hatte Interesse an mir. Mein Name fällt und sofort bin ich abgestempelt. Ich kann dieses Foto niemals zurückholen. Ich fing an zu ritzen. Das bedeutet, sie nahm eine Rasierklinge und ritzte sich die Oberarme. Ich habe mir selbst versprochen, es nie wieder zu tun. Ich hatte keinen Freund und saß zum Mittag immer allein. Also habe ich die Schule gewechselt. Alles war besser. Trotzdem saß ich wieder allein. Zum Mittag in der Bibliothek, jeden Tag. Einen Monat später sprach mich ein alter Freund an. Wir schrieben dieses und jenes und dann sagte er, er mag mich. Aber er hatte eine Freundin. Dann sagte er, komm zu mir, meine Freundin ist im Urlaub. Ich tat es. Es war ein großer Fehler. Wir hatten Sex. Ich dachte, er mag mich. Eine Woche später bekam ich den Text, komm mal aus der Schule raus. Seine Freundin kam zu mir mit 15 anderen Freunden und er war auch dabei. Sie und zwei andere sagten, schau dich um, keiner kann dich leiden. Und das vor meiner neuen Schule. Circa 50 Leute waren dabei. Irgendein Typ ruf, schlagt sie endlich. Sie taten es, warfen mich zu Boden und schlugen mehrmals auf mich ein. Man hat es gefilmt und ich lag allein am Boden. Ich fühlte mich wie ein einziger Witz auf dieser Welt. Ich dachte immer, keiner verdient so etwas. Ich war allein. Ich habe gelogen, indem ich allen sagte, dass es meine Schuld und meine Idee war. Ich wollte nicht, dass er verletzt wird. Er sagte doch, er mag mich. Aber er wollte nur Sex. Jemand schrie, schlagt sie endlich. Lehrer kamen, aber ich war verschwunden und lag in irgendeiner Ecke. Mein Vater fand mich. Ich wollte einfach nur noch sterben. Als wir nach Hause kamen, trank ich Bleichmittel. Es fraß mich von innen auf und ich dachte, ich musste sterben. Ein Notarzt kam und spülte mir den Magen aus. Als ich nach Hause kam, alles, was ich auf Facebook sah, war, sie hat es verdient. Ich hoffe, sie ist gestorben. Keiner hatte Interesse, wie es mir ging, also bin ich wieder in eine andere Stadt gezogen. Ich wollte niemanden anklagen, weil es einfach normal weitergehen sollte für mich. 6 Monate vergingen. Leute posteten, schickten mir Bilder von Bleichmitteln, Gräber und anderem Zeug und markierten sich und sagten, sie soll doch anderes Bleichmittel probieren. Ich hoffe, sie stirbt dann und ist nicht so dumm. Sie sagten, hoffentlich sieht sie das und tötet sich selber. Warum passiert mir das? Ich habe ... gebaut, aber warum immer ich? Ich habe euch verlassen. Ich weine nur noch. Jeden Tag denke ich mir, warum bin ich noch hier? Meine Angst ist jetzt schrecklicher. Ich war diesen Sommer noch nie draußen. Meine Vergangenheit holt mich immer wieder ein. Das Leben wird einfach nicht besser. Ich kann einfach nicht zur Schule gehen, schon gar nicht die Leute treffen. Ich ritze mich ständig, bin wirklich depressiv. Ich bin auf Antidepressiva jetzt und habe einen Therapeuten. Vor einem Monat habe ich eine Überdosis genommen. Ich war 2 Tage im Krankenhaus. Ich stecke fest. Keine Ahnung, was mit mir los ist, beziehungsweise was von mir übrig ist. Es hört nicht auf. Ich habe niemanden. Ich brauche jemanden. Mein Name ist Amanda Todd. Wenig später gelingt der 3. Selbstmordversuch. Ein 15-jähriges Mädchen aus Kanada hat sich das Leben genommen, weil das Leben zu einem Martyrium geworden ist. Wegen eines Fotos im Internet. Amanda schrie um Hilfe. Ich habe niemanden, ich brauche jemanden. Wer kann mich erlösen von dem Albtraumleben? Erst 15 Jahre und schon tot. Sie hat sich aus Verzweiflung selber erlöst. Auf der anderen Seite ein Mann, 44, verheiratet mit Sandra, 2 Kinder. Prediger, Seelsorger, Verantwortungsträger. Ein Mann, der sein Leben wieder in den Griff bekommen hat. Gott hat ihn gefunden und hat ihn in seiner Hand. Hat ihn aus der hulligen Szene rausgeholt und aus dem Drogen- und aus dem Alkoholkonsum. Jesus ist sein Erlöser. Sabbat, 5. Juli 2014. Klausurtagung vom Süddeutschen und Norddeutschen Verbandsausschusses. 44 Anwesende, ich bin der 45. Ein Mann, dieser 44-jährige Mann, kommt zum Podium und gibt eine Stellungnahme ab. Er spricht 10 Minuten, stellt sich vor und dann sagt er, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Fasst sie an die Brust und bricht zusammen. Liegt am Boden und Sekunden später wird er wiederbelebt. Wir müssen alle aus diesem Saal heraus. Der Notarzt kommt. Nach 45 Minuten entscheidet Gott. Unfassbar. Aber Realität. Männer und Frauen, die nicht immer der gleichen Meinung sind, die vielleicht theologische Unterschiede im Gedanken haben, die nicht immer die besten Freunde sind, umarmen sich, weinen miteinander und versuchen sich zu trösten. Die Betroffenheit hat alle Meinungsverschiedenheiten überwunden. Wie lange? Mein Name war Sascha Morzek. Die Klausurtagung wird abgebrochen. Die Gemeinde ist doch ein großes Krankenhaus. Welche Aufgabe hat die Gemeinde hier und jetzt? Verschiedene. Eine davon ist, Menschen wie Amanda oder die Witwe Sandra, ich weiß nicht, wie viele Glieder ihr hier in dieser Gemeinde seid, ich sage mal 100. Ihr könnt ja jetzt jeder euren Namen einsetzen. Menschen, die Hilfe brauchen. Menschen, die Anteilnahme brauchen. Die ein gutes Wort brauchen, einen Händedruck vielleicht, zu betreuen. Menschen, die draußen vor der Tür stehen und herein wollen, um Gott kennenzulernen, sind wir bereit? Ich beziehe mich damit ein, ihnen Liebe und Freundlichkeit zu schenken, Sind wir bereit, ihnen zu dienen und ihnen Evangelium zu leben? Ihnen zu zeigen, was es bedeutet, wenn das Christus in mir lebt? Mit ihnen weinen und lachen? Sie vielleicht, wenn es notwendig ist, an die Hand zu nehmen oder zu umarmen und sie zu trösten, aber sich auch mit ihnen freuen, wenn wir Geburtstag feiern. Aber wer kann das schon? Wer hat einen Blick dafür, für die Not der Menschen, die draußen vor der Tür stehen oder die Not deines Nachbarn, der gerade neben dir sitzt? Wer ist offen für Belange, die Menschen in gewisse Erwartungshaltung bringen? Jesus sollte unser Vorbild sein, auch in diesem Bereich. Und wir wissen, dass das Wort Gottes darüber spricht, dass Jesus die Menschen lieb hat. Und er hat auch eine Beziehung zu einer Familie, die er sehr lieb hat. Martha, Maria und Lazarus. Und die Bibel spricht davon, Jesus hatte sie lieb. Lazarus ist gestorben. Und er liegt schon 4 Tage im Grab und die Bibel sagt, er stinkt schon. Und Jesus kommt und er spricht in Johannes Kapitel 11, Johannes Kapitel 11, ab Vers 23. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihr, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Jesus geht zum Grab und dieses Grab war mit einem Felsen bedeckt, mit einem Stein. Und er sagt im Vers 39, Johannes 11, 39, Jesus sprach, hebt den Stein weg, spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er hat 4 Tage gelegen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste wohl, dass du mit mir alle Zeit hörst, dass du mich hörst. Aber um des Volkes willen, das umhersteht, habe ich geredet, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Da sagte er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an den Füßen und Händen, und sein Angesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus hat in der Gnade des Vaters einen Menschen, der schon tot war, der schon in der Verwesung war, ein neues Leben geschenkt. Er wurde ein neuer Mensch. Was für ein Wunder. Gibt es heute noch Wunder? Eine echte Frage an euch. Gibt es heute noch echte Wunder? Es gibt heute noch Wunder. Und eine der größten Wunder, die ich erlebt habe oder erlebe, ist das Wunder der Wiedergeburt. Wenn Menschen, die von Gott und Jesus nichts wissen wollen, angesprochen werden, vielleicht durch die Gemeinde, durch den Heiligen Geist, und erkennen, dass sie Jesus brauchen. Und sie wiedergeboren werden aus Wasser und Geist. Sie bekommen einen neuen Namen, sie heißen Christ. und sind Bruder und Schwester und sind in der Familie Gottes. Welch ein Wunder! Jesus steht am Grab von Lazarus und dieses Grab war mit einem großen Stein bedeckt. Und er hebt seine Hand und sagt, Stein, geh hinweg und stürze ins Meer. Macht er das? Nein, er macht es nicht. Er sagt, hebt den Stein weg. Warum tut Jesus sowas? Er könnte es doch leicht selber machen. Jesus möchte und möchte uns damit zeigen, auch heute, dass er mit Menschen zusammenarbeiten möchte. Er möchte, dass wir mit ihm tätig werden. Er möchte nicht auf unsere Mitarbeit verzichten. Sein Plan ist es, Menschen wie Amanda oder die Witwe Sandra, dass wir sie betreuen, dass wir uns ihrer annehmen, wenn Gott sie uns in den Weg stellt. Bevor jemand vom Tod zum Leben kommt, ist es notwendig, dass Menschen gewisse Voraussetzungen schaffen, die es von den Toderweckten ermöglichen, überhaupt ein neues Leben zu führen. Wir können Tote heute noch nicht lebendig machen, jedenfalls ich nicht. Aber die Bibel sagt, es wird eine Zeit geben, und Jesus sagt, ihr werdet noch größere Wunder tun wie ich. Ich freue mich auf diese Zeit. Aber wir können heute noch nicht lebendig machen. Aber was können wir tun? Wir können Steine von den Gräbern hinwegrollen. Was sind das für Steine? Vielleicht der Stein der Unaufmerksamkeit. Ich weiß es nicht, wie es in eurer Gemeinde ist, aber es gibt große Gemeinden, da kommen Menschen rein und sie gehen, wie sie reingekommen sind. Menschen haben Erwartungshaltungen, wenn sie eine Gemeinde besuchen. Und ihr habt da sicherlich auch eine Erwartungshaltung, warum ihr am Sabbat hierher kommt. Welche Steine können es noch sein? Stein des Zweifels, Stein der Einsamkeit, Stein der Zaghaftigkeit oder ein Stein des Vorurteils. Wie viele Schubladen hast du, wo du die Menschen hineinsteckst? Wie viele Schubladen habe ich? Ich habe viele Schubladen gehabt. Es gibt Erlebnisse, die so wunderbar sind, die für mich Wunder sind. Eine Erfahrung vielleicht. Ein Bruder, den ich ein Leiter in den oberen Etagen, mit dem ich drei Erfahrungen gemacht habe, die mir ein gewisses Bild gezeigt haben und ich habe ihn in diese Schublade gesteckt. Und habe die Schublade zugemacht. Und dann, bei einer Sitzung, erzählt dieser Bruder seine Lebensgeschichte. Und ich erlebe, oder ich verstehe, warum er so und so und so denkt und handelt. Und mir wurde bewusst, dass Gott niemandem das Recht gibt, Menschen zu verurteilen oder in Schubladen zu stecken, weil sie drei Erfahrungen mit ihm haben. Bin hinterher zu ihm gegangen und habe mich entschuldigt. Und er hat gefragt, warum? Weil ich dich in eine Schublade gesteckt habe. Stein des Vorurteils. Jesus möchte, dass wir Steine von denjenigen wegräumen, die im Moment nicht fähig sind, ihre Steine selber zu bewältigen. Im Vers 39 heißt es, hebt den Stein weg. Und Vers 41, da hoben sie den Stein weg. Der Zugang zu Jesus ist frei und jeder Mensch hat die Möglichkeit, zu ihm zu kommen, wenn wir bereit sind, Steine aus dem Weg zu räumen. Vers 43 heißt es, und da er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam herausgebunden mit Grabtüchern an den Füßen und Händen und sein Angesicht verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, also zu den Menschen, die hier umherstehen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Löst die Binden und lasst ihn gehen. Ich weiß nicht, wie Lazarus aus diesem Grab herausgekommen ist. Schwankend, hinkend, unsicher. Er konnte nicht richtig laufen. Er konnte sich nicht richtig bewegen, weil er überall mit Binden eingebunden war. Er war blind, er konnte nicht sehen. Auch hier wird deutlich, Jesus möchte auf unsere, auf deine und auf meine Mitarbeit nicht verzichten. Er möchte, dass wir tätig werden in seinem Namen, um Binden zu lösen von denen, die vom Tode erweckt worden sind. Es gibt viel zu tun für Menschen, nachdem sie Jesus angenommen haben. Nachdem sie ein neues Leben bekommen haben, nachdem sie eine Wiedergeburt erlebt haben. Und wir wissen aus Erfahrung, dass wir immer noch mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Wir sind noch nicht im Himmel und wir stehen mit beiden Beinen auf der Erde. Deshalb sollten wir als Gemeinde in christlicher Liebe denen helfen, die neu ein neues Leben geschenkt bekommen haben. Ein schönes Bild, Lämmer werden geboren und der Hirte sorgt für sie. Und es heißt auch in dem Wort Gottes, er führt sie zum guten Wasser und er gibt ihnen Nahrung. Und er führt sie aus dem finsteren Tal. Und er sucht sie, wenn sie verloren sind. Jesus ist der beste Hirte, den es gibt. Warum sollen wir ihn dann ins Handwerk pfuschen? Er kann es doch viel besser wie wir. Aber Jesus macht uns einen Strich durch die Rechnung. Und er sagt, nicht zu dir und zu mir jetzt, sondern zu Petrus in Johannes 21, er sagt, weide meine Lämmer. Und jetzt werden einige denken, das hat er ja zu Petrus gesagt, was geht mich das heute an? Er soll pflegen und hüten und Verlorene suchen. Und außerdem hat diese Aufgabe heute wer? Der Gemeindeleiter, der Diakonieleiter, oder alle, die gewählt sind, die haben die Aufgabe, die Gemeinde zu pflegen und zu hüten und ihnen Gutes zu tun. Also, was geht mich das an? Es geht uns alle was an. Weil Gott hat diese jungen, ich sage mal, Pflänzchen in unsere Obhut gegeben und hat gesagt, pflege sie für mich. Ich möchte dich nicht aus der Verantwortung lassen. Sie gehören zu meinem Volk. Nimm sich ihrer an. Wenn ein Kind neu geboren wird, dann freuen sich alle. In der Nachbarschaft haben wir, unsere Nachbarn haben das dritte Kind bekommen, einen Jungen, und alle haben sich gefreut. Wir auch. Wir sind zu ihnen gegangen, haben ein Geschenk überbracht, haben uns gefreut. Aber nur vom Freuen werden sie nicht groß. Sie brauchen Nahrung, sie brauchen Liebe, sie brauchen Wärme, sie brauchen Zuneigung. Jeder sollte der Diener des anderen sein. Ich bin ein ziemlich realistischer Mensch und habe wenig Visionen. Aber eine meiner Visionen, die ich heute noch habe, immer noch, und ich werde sie nicht aufgeben, ist, jeder sollte der Diener oder der Diakon des anderen sein. Das ist für mich ein großes Ziel. Jeder sollte der Diakon des anderen sein. Es gibt viele Angelegenheiten im Leben. Ich will nicht sagen alle, aber es gibt viele Angelegenheiten des Lebens, wo wir aufeinander angewiesen sind, wo wir uns brauchen. Es gibt auch Beispiele. Saulus zum Beispiel. Als Christus sich in seinen Weg stellte und er zu Paulus wurde, war er blind. Und er wusste nicht, was Gott für eine Aufgabe für ihn hat, bis er zu Ananias kam, der ihn bildlich gesprochen die Binden lösten von seinen Augen. Und er wusste, das ist der Weg, den Gott mich führen möchte. Apollos zum Beispiel, er brauchte die Anleitung von Aquila und Priscilla, die als Gottes Werkzeuge dienten, um bildlich gesprochen seine Binden zu lösen. Wie war das mit dem Kämmerer aus Äthiopien? Er brauchte Informationen über das Wort in Jesaja und dann auf das Bekenntnis seines Glaubens an den Herrn Jesus wurde er getauft. Gott gebrauchte Philippus, um den Stein von seinem Grab zu lösen, zu rollen und binden zu lösen. Bedeutet für mich, rollt den Stein weg und löse die Binden. Wir sind aufeinander angewiesen. Gott möchte, dass wir das, was wir von ihm bekommen haben, nicht für uns behalten, sondern weitergeben. Wir sollten die Menschen, die Gemeinde, wie heißt es? Das ist ein großes Wort, in die Gemeinde lieben, ihnen Liebesdienste erweisen. Wir sollten, wie die Bibel auch sagt, Botschafter an Christi Stadt sein. Das ausleben, was wir empfangen haben und das weitergeben, was er uns geschenkt hat. Wir haben vielleicht oft eine falsche Vorstellung von Gottesdienst. Ich möchte eine gewagte Feststellung mal sagen. Wir sind keine Siebenten-Tags-Adventisten, sondern wir sind 7 Tage Adventisten und nicht nur am Sabbat. Gott möchte, dass wir das, was er dir geschenkt hat, mit seiner Hilfe ausleben. Welche Begeisterung herrscht in der Gemeinde? Welche Begeisterung herrscht bei euch in der Gemeinde? Eine rhetorische Frage. Denkt drüber nach. Bist du begeistert oder zumindest angetan, dass dein Nachbar heute neben dir sitzt? Freust du dich, dass du Gemeinschaft mit ihm haben kannst, heute am Sabbat? Oder was ist unter der Woche? Wie viel Gemeinschaft habt ihr unter der Woche? Ich spreche zu mir. Was hat Priorität? Nimmst du die Herausforderung an, um dich um Menschen zu kümmern, die draußen vor der Türe stehen? Und ich denke, dass vor allen Türen der Gemeinden Menschen stehen, die herein wollen. Und vielleicht Gott die Tür zuhält, weil wir noch nicht bereit sind, sie aufzunehmen. Was für eine Predigt. Wie bekomme ich jetzt die Kurve? Gott ist die Liebe. Und er hat Geduld mit uns. Und er lässt es zu, wie die Geschichte von Amanda vielleicht oder die Erfahrung von Sascha, um uns zu bewusst zu machen, dass Leben und Tod eng beieinander liegen, so wie auf diesem Friedhof da drüben. Das Leben hier in der Gemeinde und der Tod auf dem Friedhof. Oft sind wir eine geschlossene Gesellschaft. Unsere Kapellen sind abgeschlossen. Unsere Häuser sind abgeschlossen. Unsere Herzen sind abgeschlossen. Unser Gefühl ist zugeknüpft. Die Herzen sind eingefroren. Und so heißt es hier, die Liebe ist in vielen erkaltet. Aber Gott macht die Tür auf. Und er sagt zu dir und zu mir, egal in welchem Zustand du jetzt bist, ich mache die Tür weit auf. Komm zu mir. Wohne bei mir. Lebe mit mir. Sprich mit mir. Erlebe, dass ich ein lebendiger Gott bin. Was hindert dich daran, diesen Schritt zu gehen? Bei Gott sind Tür und Tor geöffnet. Du kannst jederzeit zu ihm kommen und er kann sogar Gräber öffnen. Und Menschen können auferstehen und ein neues Leben beginnen. Lasst uns die Steine wegräumen. Ich weiß nicht, wer derjenige war, der in deinem Leben den großen Stein weggerollt hat. Lasst uns offen sein. Lasst uns unsere Türen aufmachen, unsere Häuser aufmachen, unsere Kreise aufmachen, unsere Herzen aufmachen, unsere Gesichter aufmachen, damit Menschen sehen, hier ist etwas, was Besonderes. Ich möchte es auch erfahren. Wie heißt es in Offenbarung Kapitel 3? Da sagt Jesus im Vers 7 und 8, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes ist. Und dem Engel der Gemeinde zu Smyrna schreibe, da sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Jesus liegt nicht mehr im Grab. Er ist ein lebendiger Gott, den man erfahren kann, auch heute noch im 21. Jahrhundert. Ich möchte das alles mal zusammenfassen in zwei Sätzen. Wir haben gehört, was wir tun können, um Menschen Christus nahe zu bringen. Und was geschehen soll, nachdem sie Christus angenommen haben, Steine zur Seite rollen und Binden lösen. Die Zeit eilt. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Und Jesus sagt in Johannes Kapitel 11, die Verse 9 und 10, Jesus antwortete, sind des Tages 12 Stunden? Sind nicht des Tages 12 Stunden? Wer des Tages wandelt, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber des Nachts wandelt, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Jesus sagt hier 12 Stunden Licht. Handeln wir, solange wir noch Licht haben, solange wir noch die Gelegenheit haben. Wirken wir mit der Hilfe Gottes, solange die Gelegenheit ist, Evangelium zu verkündigen. Am Arbeitsplatz, in der Straßenbahn, in der U-Bahn, im Bus, egal wo Gott dich hingestellt hat, bei deinen Nachbarn, die neben dir wohnen. Mit der Hilfe Jesu Evangelium verkünden und Jesus in den Mittelpunkt stellen. Und Jesus war der Mittelpunkt des Wunders, was er an Lazarus getan hat. Und in Vers 25 heißt es, Jesus spricht zu ihr, also zu Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Es ist der springende Punkt. Jesus, der Mittelpunkt unseres Lebens. An ihm kommt niemand vorbei. An ihm entscheidet sich alles. Leben oder sterben, sein oder nicht sein, überleben oder zugrunde gehen. Jesus, der Mittelpunkt des Lebens, und er kann Tote erwecken. Lasst uns die Sache heute und jetzt zu Ende führen. Lasst uns nicht warten, bis wir durch diese Tür gegangen sind, sondern entscheide dich. Wenn der Geist Gottes dich treibt, triff die Entscheidung für ihn heute wieder aufs Neue. Oder derjenige, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat. Jesus lädt dich ein. Er macht die Tür weit auf und sagt: Komm. Und was antwortest du? Was hat Martha geantwortet? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und was sagt Jesus dann? Lazarus, komm heraus. Ich weiß deinen Namen nicht, aber der Geist Gottes ruft dich: Komm heraus aus diesem Grab und mach einen Neubeginn mit dir. Ich werde dir helfen. Und die Gemeinde ist da, um dich auch an die Hand zu nehmen, um ein neues Leben mit Christus zu beginnen. Welches herrliches Erlebnis, welches Wunder, was wir erleben können, heute aufs Neue. Und ich wünsche dir dieses Wunder. Gott segne uns in der Entscheidung. Amen.